die Frage, wie sehr bringe ich den Change auf die Oberfläche? Wie sehr mache ich ihn für andere Leute sichtbar oder wie natürlich läuft damit? Das ist halt das Spannende, dass Leute sich oft überfordert fühlen vom Change, sobald er auf der Bühne ist. Wenn ich ganz natürlich mit euch darüber rede, wie wir was als nächstes tun, fällt euch das gar nicht auf und die Welt ist okay. Wenn ich jetzt aber euch beiden ganz groß ankündige, ab Montag machen wir aktives Stakeholder-Management, weil das Change-Management ist uns super wichtig, dann gehen wir die Change-Kurve da durch. Haben wir noch keine Lust zu. Dann fragt man sich auch, wann ist das Ende da?
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personal-Podcast. Mit Anjali. Und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute sprechen wir zum Thema Change Management. Und wie ihr bereits auf unserem Cover seht, sind auch heute Anjali und ich nicht alleine in der Folge. Und zwar haben wir eine ganz wunderbare Gästin dabei. Und zwar Susanne Schmutzler. Liebe Susanne, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Moin und vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Susanne, du bist Partnerin bei der Unternehmensberatung PwC. Du bist dort Teil der Deutschlandgeschäftsführung und du leitest ein Team, was sich mit Change Management auseinandersetzt. Und das in ganz verschiedenen Kontexten. Magst du einmal zu Intro ein bisschen erzählen, wie genau bist du zu dem Thema Change Management gekommen?
Ich würde mal sagen, das Thema Change Management hat mich gefunden und nicht andersrum. Ich habe damals in meiner Jugend, so 2010, Business Development und Entrepreneurship studiert in Lüneburg. Und da ging es sehr viel darum, Unternehmensgründungen zu machen, Entrepreneurship, ganz, ganz, ganz viel. Dann hatte ich aber wunderbare Praktika in großen Unternehmen und habe festgestellt, alles, was ich so studiere, das passt überhaupt nicht mit der Realität zusammen. Der Entrepreneurship ist eigentlich viel wichtiger, die Ownership. Wie kriege ich das hin, dass ich Mitarbeiter mitnehmen kann, die Zukunft zu gestalten? Und das ist nichts anderes als das, was wir im Change Management machen. Insofern hat sich mein Studiengang quasi materialisiert, indem es einfach übersetzt wurde in die Realität und rauskam Change Management. Ganz unspektakulär, aber für mich war es damals cool.
Ich würde jetzt davon ausgehen, dass es auch heute noch cool ist für dich, sonst würdest du das ja nicht mittlerweile seit diversen Jahren in der Unternehmensberatung machen. Wie groß ist dein Team aktuell und was sind so die unterschiedlichen Projekte, die ihr betreut seitens Change Management?
Fangen wir da an. Wie groß ist mein Team? Ich würde sagen, ungefähr 65 Leute. Warum ungefähr? Weil ich eine Female Workforce habe von 85%. Step in, step out wegen Elternzeit rein und raus. Deswegen 65 würde ich sagen. Wir haben mittlerweile 12 Agents. Die würde ich auch mittlerweile noch schon zu unserem Team mit dazu zählen, zu Zeiten von KI. Und dann haben wir auch noch Kollegen im Nearshore-Bereich, auch 15 Kollegen. Insofern Rundumschlag. Ungefähr 100 Change-begeisterte Persönlichkeiten, die helfen, den Wandel zu gestalten. In Gesamtdeutschland und unterschiedlichen Kontexten, sei es Reorg, sei es Einführung von Technologien. Auch KI ist ein ganz großes Thema bei uns. Wie helfen wir Unternehmen, sich der KI anzunehmen? Also die Themen sind sehr vielfältig. Vom Mittelstand bis großen Unternehmen ist alles mit dabei. Mein kleinster Kunde hat gerade seinen 1.000. Mitarbeiter gefeiert und den größten Kunden, den ich gerade betreue in Deutschland, der hat 100.000 Mitarbeiter. Insofern, die Bandbreite ist groß und es wird nie langweilig.
Auch hallo von mir übrigens. Anjali, ich bin auch da. Susanne, einmal ganz kurz, du hattest gerade im Halbsatz gesagt, die Agents zähle ich auch in mein Team in Zeiten von KI. Was heißt es denn genau?
Zu Zeiten von Deutschland fühlt sich etwas übermüdet und überreizt, was die Arbeitsmotivation angeht. Es sind in der Beraterwelt einige Kolleginnen und Kollegen sehr darauf bedacht, ihre Work-Life-Integration zu leben, aktiv zu leben, was ich auch sehr gut finde. Nichtsdestotrotz die Kundenwelt, und da gibt es durchaus besonders im deutschen Mittelstand überwiegend Herren, die haben auch gerne Fragen so ab 17 Uhr, 18 Uhr, die sie bis morgen früh gelöst haben möchten. Und da ist auch ein sehr wertvolles Mitglied bei mir so der ein oder andere Agent geworden, den ich natürlich ausgebildet habe, wie auch einen jungen Kollegen. Und der ist schon mein Sparring-Partner, der auch zu zumindest mal zu sehr guten Diskussionsgrundlagen führt, die ich nächsten Morgen dann mit dem Kunden diskutieren kann. Insofern ja, die zähle ich mittlerweile auch dazu, meine Arbeit gut voranzubringen.
Sorry, wahrscheinlich für euch total klar, das ist eine KI. Das meinst du mit Agent, das ist eine KI. Ich war mir nicht sicher, ob das alle wissen. Alles klar. Und die hast du dann praktisch extra auf deine Bedürfnisse trainiert.
Genau, die KI, das ist mein Best, also 24/7 immer freundlichst für mich da, lernt gerne, diskussionswürdig und fragt selten, wann sie zum Yoga darf.
Susanne, wir haben jetzt das Thema Change und ich finde, Change Management ist häufig mit echt vielen Vorurteilen versehen. Die einen Personen sehen daraus, ich kenne es auch noch aus meiner Beraterzeit, ihr steht ja den ganzen Tag nur am Whiteboard und malt Wölkchen. Die nächsten Personen sagen, Change Management, das ist doch die Subprozessimplementierung von SAP HANA. So zwei absolut gegensätzliche, würde ich sagen, Wahrnehmung. Was genau bedeutet Change denn eigentlich für dich persönlich? Und wie definierst du das?
Die Definition gibt es gar nicht für mich, was für mich Change bedeutet. Wenn mich jetzt Leute fragen, wie ich meine Job Description jetzt machen würde, wenn ich den Part Change Management in Deutschland leite, kurz und knapp ist es born to fail. Wenn ich sehr gutes Change Management im Team mache, egal ob ich das in S4-Kontext mache oder Reorg mache, egal in welchem Bereich, dann war es Geldverschwendung, weil es hätte die Organisation auch meistens selbst alleine gekonnt. Dann ärgern sie sich drüber. Scheitert jetzt ein Projekt, ein Vorhaben, warum auch immer, boah, die im Change Management haben sich gebacken gekriegt. Insofern, entweder war es Geldverschwendung oder das Scheitern wird mit mir verbunden. Insofern, ich habe mich in 2 Jahrzehnten daran gewöhnt, dass das einfach so die Management Summary ist. Was heißt das für mich persönlich, Change Management? Leute mitnehmen, mitzugestalten. Also das heißt jetzt, schlechtes Change Management ist, wir machen mal ein kurzes Logo, neue Prozesse, neue Struktur, begleiten die Leute mit Newsletter und dann. Das ist blöd. Wie schaffen wir es, Leute mitzunehmen, die Kultur zu verändern, anders zu denken, zu handeln und wirklich zu verstehen, dass wir jetzt auch im Change Management jetzt nicht die Flipchart-Maler oder die Whiteboard-Maler sind, sondern dass wir wirklich verstehen möchten, was treibt jetzt Leute an aus unterschiedlichsten Triggern und Motivationsfaktoren, dem Unternehmensziel zu dienen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja nicht die Wohlfahrt, dass wir sagen, wir möchten alle Leute jetzt in Watte packen und mal gucken, was rauskommt, sondern Mitarbeiter sollen mitarbeiten, wie ihr Titel ja schon sagt, um einen Unternehmenszweck zu erfüllen. Und wie schaffen wir es, sie darin zu bekräftigen, damit zu wirken, sodass sie sich auch wohlfühlen und wirklich ihre Rolle daran finden? Also what's in for me, wäre das im Englischen. Warum machen wir die ganze Geschichte? Und wenn ich Change Management mache, Grundeinstieg war bei mir, das im Life Science zu machen, in der Pharmaindustrie in Deutschland. Und da sind ganz, ganz, ganz viele Ingenieure, Ärzte. Die lieben es, Regulatory Affairs, alles ist reguliertes Umfeld. Die wollen ganz doll verstehen, warum machen wir etwas. Und das kann ich jetzt auch für Gesamtdeutschland sagen, wo ich jetzt unterwegs bin. Wenn die Leute verstehen, warum wir etwas tun, warum sie sich verändern sollen, dann kann man sie auch einfacher mitnehmen. Das macht Spaß. Das ist für mich Change Management. Das aktive Mitbegleiten, ganz transparentes Erwartungsmanagement. Auch am Flipchart, auch auf dem Whiteboard. Das Medium ist sekundär, aber wirklich das natürliche Interesse am Menschen.
Kannst du, also natürlich anonymisiert, aber vielleicht mal sagen, was ist denn so ein klassisches Change-Projekt, was du zum Beispiel bei so Ingenieuren oder Ärzten machst? Also ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was ist das? Also reden wir eher von etwas wie, wir führen jetzt ein neues System ein oder ein kultureller Change, einfach damit man mal so eine Idee hat, für was du reingeholt wirst, typischerweise.
Die schöne Antwort ist für alles. Nehmen wir ein schönes Beispiel jetzt, eines der ältesten Pharmaunternehmen im Rhein-Main-Gebiet ansässig. Die möchten dichter mit ihren Patienten zusammenarbeiten. Das heißt, aktuell ist es ja auch in Deutschland weg von dem, wir reden über Patienten, sondern wir reden über Menschen. Was ist da der Unterschied? Patient hat schon ein Problem, der ist krank. Wenn wir über Menschen erstmal reden, dann geht es auch viel um Prävention, Leute mitnehmen. Das ist erstmal schon ein Mindshift-Change. Dass wir gar nicht erstmal, ihr beiden müsst leider krank sein und geht dann zum Arzt, dann seid ihr schon Patienten. Nein, wie hole ich euch erstmal vom Gedankengang ab im Pharmaunternehmen, dass wir jetzt mit Menschen in den Dialog gehen wollen? klingt erstmal komisch, klingt erstmal einfach, ist für die Mitarbeiter in einem Pharmaunternehmen erstmal komplett anderer Ansatz, weil die haben den Unternehmenszweck, ja, sie wollen Leben retten. Aber dann haben ja die meisten schon ein Problem. Also da erstmal hingehen vom Mindshift Change, wie kriegen wir die Leute hin, dass wir jetzt anders denken wollen. Und dann geht's auch darum, wenn ihr euch jetzt mal die deutsche Werbung zum Beispiel anguckt, da steht ja nirgendwo drauf, kauft Medikament A, B oder C, sondern das ist eine ganz sachliche Kommunikation. Wie funktioniert wie was? Wann sollte ich was wie nehmen? Das heißt, wie gehe ich jetzt auf die Menschen zu? Da gibt's Marketing- und Sales-Abteilungen in meinem Unternehmen. Und jeder möchte ja den Arzt ownen, auf den man zugeht, die Krankenschwester ownen, das Krankenhaus ownen, um dann sein Medikament zu platzieren. Alte Welt war, Marketing überlegt sich was, Sales geht raus zum Arzt, klopft an die Tür und sagt, hier, wenn du Medikament X verschreibst, kriegst du noch Folgendes, kriegst du noch irgendeine Reisewaschmaschine obendrauf, das war so 97 so der Klassiker. Funktioniert im regulierten Umfeld gar nicht mehr. Jetzt sehen Marketing- und Sales-Leute die gleichen Daten zu einem Menschen. Und wem gehört jetzt diese Beziehung, dem Menschen? Ganz neues Denken, Unternehmen, Silos aufbrechen. Auch da helfen wir wieder im Change Management. Wir wollen ja als Unternehmen helfen, dass es den Menschen besser geht und nicht und jetzt Marketing oder und jetzt Sales, die Relationship. Da fangen wir an. Und das kannst du dann wieder runter übersetzen in ein, brauchen wir dafür ein System? Ja, es gibt dafür Systeme, Salesforce-Systeme, CRM-Systeme, wie wir das machen können. Aber das ist das kleinere Thema, das im System einzufliegen, sondern wie kriegen wir dahin, dass die Mitarbeiter verstehen, im Unternehmenszweck, wir wollen Menschen helfen, damit rauszugehen. Und das sind so Themen, wo ich sage, das motiviert mich, weil das macht den Unterschied. Natürlich habe ich auch Themen, wo einfach nur ein neuer Prozess eingeführt wird. Können wir auch Leute mit zu begleiten, ist aber für mich so das Change Management, ich sag mal, der Einstiegspunkt, das den Verhaltensweisen zu verändern, das ist wirklich das Spannende. Und das dauert eine Weile, besonders weil Deutschland auch sehr gemächlich unterwegs ist, was Change ist. Der Arbeitsmarkt ist immer noch sehr arbeitnehmerfreundlich. Das heißt, die Arbeitgeber haben gar nicht die Druckmittel, dass die Leute jetzt auch mal ihren Hintern bewegen müssen, anders zu denken, zu handeln, zu machen. Sondern wenn der Arbeitnehmer sagt, nee, braucht's viel Change Management, um sie mitzunehmen, weil unter Druck zu arbeiten, gibt es Pushback und dann kann man gar nichts Neues verändern. Insofern, da die Balance zu finden, ist auch ein super spannendes Thema.
Das finde ich schon ein wichtiges Takeaway jetzt von dem, was du gesagt hast. Change Management immer einen Trigger von extern hat. Also Change Management ist kein Selbstzweck, sondern man sagt, ich möchte in irgendeiner Form Verhalten verändern. Ich habe ein Ziel und das kann sein von, ich habe einen neuen Prozess versus ich muss einmal aufgrund von regulatorischem Input zum Beispiel komplett verändern, wie ich denke in dieser Branche. Und dann sage ich, okay, wie komme ich eigentlich von da, wo wir jetzt sind, verhaltensverändernd zu meinem Zielpunkt? Was ich mich jetzt frage, aus deiner Sicht, hört Change eigentlich irgendwann auf? Hat sowas ein konkretes Enddatum in so einem Projekt oder sagst du, es ist ein Dauerzustand?
Es geht immer weiter. Das ist ja das Schöne. Es gibt nicht den Anfangspunkt und es gibt auch nicht den Endpunkt. Solange wir leben, solange Menschen da sind, ist es einfach ein Kontinuum. Und das ist ja das, was die Leute ungern für sich akzeptieren möchten. Aber das ist wie, solange wir atmen, wird sich immer etwas verändern in Rollen, externen ja, Faktoren, in zwischenmenschlicher Zusammenarbeit, in sämtlichen Couleuren. Und das ist die Frage, wie sehr bringe ich den Change auf die Oberfläche. Wie sehr mache ich ihn für andere Leute sichtbar oder wie natürlich läuft damit? Das ist halt das Spannende, dass Leute sich oft überfordert fühlen von Change, sobald er auf der Bühne ist. Wenn ich ganz natürlich mit euch darüber rede, wie wir was als nächstes tun, fällt euch das gar nicht auf und die Welt ist okay. Wenn ich jetzt aber euch beiden ganz groß ankündige, ab Montag machen wir aktives Stakeholder-Management, weil das Change-Management ist uns super wichtig, dann gehen wir die Change-Kurve da durch. Da haben wir noch keine Lust zu. Dann fragt man sich auch, wann ist das Ende da? Ja, wenn ich euch aktiv mit begleite, die Zukunft zu gestalten, dass es euch gut geht, dann sagt doch keiner, ach nee, finde ich doof.
Aber du kommst ja ins Unternehmen rein. Also du bist ja da und markierst ja damit schon irgendwie natürlichen Anfang von etwas. Wie umgehst du das denn dann?
Ich rede zum Beispiel gar nicht über Change Management. Also im Englischen bin ich oft unter Organizational Readiness unterwegs gewesen. Also wie helfe ich einer Organisation zukunftsfähig zu sein? Im Deutschen reden wir über Wandel. beziehungsweise ich habe einen Kunden, den finde ich besonders spannend, der hat mir auch erklärt, in Deutschland können wir nicht über Wandel und nicht über Change reden, sondern es ist Bayern, ein sehr interessanter Kunde, der sagt immer, Schmutzler Susanne, wir sind hier in Deutschland und wir arbeiten, deswegen machen wir jetzt aktiv mit Ihnen Kulturarbeit. Insofern gehen wir rein und hören erstmal zu, wie es den Menschen geht. Ich rede auch nicht, wir machen jetzt aktives Stakeholder-Management, weil ihr wollt ja auch nicht, dass ich jetzt sage, Anleger, Angel, ich manage euch jetzt, ich bin mit euch im Dialog. Und es ist einfach dieses, das meine ich mit machen. Ich rede auch nicht über irgendwelche Theorien, sondern das mache ich in dem kleinen Raum, pitch die 90 Minuten, um über die Ziellinie zu kommen, dass ein Vertrag unterschrieben wird. Und ab dann komme ich mit meinem Team rein und dann reden wir mit Menschen und wir begleiten sie aktiv mit und zeigen ihnen Möglichkeiten zur Veränderung. Und das ist dieses natürliche Einphasen. Wenn ich jetzt angekündigt werde als Himmelfahrtskommando und wenn so Schmutzler Susanne den Raum vertritt und die Welt wird jetzt komplett anders, ja, dann bin ich auf einer Bühne, da macht keiner ordentlich mit. Reden wir jetzt aber von natürlichen Einphasen. Ich bin jetzt da und wir gucken mal, wie wir Strategie 2030 gemeinsam gestalten und wie ich vielleicht helfen kann, auch Sachen zu erklären und Erwartungsmanagement zu machen. Das ist ein ganz anderer Dialog.
Ich finde es so eine gute Idee, weil was ja ganz oft mitschwingt, da kommt jetzt die Schmutzler Susanne von außen und sagt mir, ich habe hier die letzten 5 Jahre alles falsch gemacht. In der Sekunde, wo man reinkommt mit diesem, wir müssen jetzt Change machen und sowas. Und ich glaube, dass es ganz oft auch vergessen wird. Also gerade wenn so Geschäftsführer auf Bühnen stehen und sagen, wir müssen jetzt den Change machen, das impliziert ja immer mit, wie wir es vorher gemacht haben, war es nicht gut. Und das ist ja eigentlich total logisch, dass das Reaktanz auslöst. Und wenn man es einfach drüber spricht, dann nicht. Also vielleicht auch für kleinere Projekte, die ihr selber mal macht, da auch einmal mit drüber nachdenken, was löst es denn bei der anderen Person aus?
Die waren ja auch in der Vergangenheit erfolgreich. Ne? Ein Unternehmen, wo man reinkommt, da war ja nicht alles Grütze und nach x Jahren kommen sie auf die Idee, shit, jetzt wollen wir mal erfolgreich sein. Sondern die Unternehmen waren in der Vergangenheit gut und sie werden auch in der Vergangenheit oder in der Zukunft wieder gut sein. Wie helfen wir aber den Leuten bei den anstehenden Veränderungen, dass sie nicht alleine sind? Sieh es doch als Hilfe an, dass ich dir helfe, noch besser zu werden, dass du nicht alleine dich da durchwursteln musst. Aber du warst in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich und wirst es auch in der Zukunft sein. Und ich helfe dir einfach nur dabei, dass du jetzt im Irrsinn und Wirrsinn der neuen Ideen meistens von der Geschäftsführung nicht irregeführt wirst, sondern dass du einfach deine Arbeit weitermachen kannst mit natürlichen Anpassungen. Ich helfe dir einfach dabei, wie es geht. Besonders in Deutschland sind die Leute da sehr aufgeschlossen für. Die Angst kommt meistens nur von der Geschäftsführung. Ja, wie lange brauchst du denn, Susanne? Wie viele Gespräche musst du denn führen, dass die Leute das machen, was ich sage?
Ich finde, wir sind schon in einem Thema richtig knietief drin mit der Diskussion. Was sind eigentlich die häufigsten Irrtümer und Irrglauben in die Richtung Change Management? Und ich finde, das ist zum Beispiel ein ganz dolles zu sagen, die Leute lassen sich als Stakeholder managen. Change kann so aufoktroyiert werden. Und Susanne, wie viele Gespräche musst du denn führen, bis der Change jetzt endlich da ist und wir dann Haken hintermachen können und dann ist fertig, so quasi, oder?
Ja, das ist ganz toll. Besonders auch, Susanne, wir brauchen aktives Change Management. Dann gebe ich dir jetzt 3 Wochen Zeit und frage ich, wie soll denn der Endzustand aussehen? Ja, dass die das machen. Und das ist oft einfach dieses Führungskräfte, nicht bei allen, aber doch bei einigen, wo es anfängt, den Dialog zu haben. Erstmal, was heißt Change Management? Sind wir denn uns bewusst, was wir denn machen wollen? Weg von der PowerPoint, wie soll das Unternehmen aussehen? Was sollen die Mitarbeiter denn gerne denken, fühlen, machen, wenn wir fertig sind? Und wenn wir das schon mit den Führungskräften hinkriegen, dass die das überhaupt für sich wissen, ist das eine. Und jetzt kommt der spannende Part. Artikulier doch mal das. Sag das doch mal, was wir uns überlegt haben. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil die überlegen sich das, dann haben wir Berater schöne Slides gemalt oder Folien in Deutschland und dann übe ich mit denen ganz einfach das mal zu sagen. Und jetzt nicht im Bullshit-Bingo strategisch wollen wir und keine Ahnung, da kommt von Effizienzsteigerung und Marge und keine Ahnung, was wir alles machen wollen, sondern ganz einfach das zu erklären. Und das ist so ein Mythos, das braucht Zeit. Das braucht Zeit, dass eine Führungskraft das authentisch kann. Und das ist nicht schlimm. Dass man ihr das auch abkauft, dass ich am Wohle des Unternehmens und des Mitarbeiters interessiert bin, um diese Strategie zum Leben zu erwecken. Und ein Newsletter ist es nicht. Ich habe sie doch mal gesagt, hast du nicht zugeguckt? Annika, ich habe dir den letzte Woche geschickt, am Freitag, in einer Inbox, ist doch da. Müsste doch sitzen jetzt, oder? Hast du verstanden, was drin ist? Oder ein Leadership-Video mit ganz heiß strahlend, schön beleuchtet, schöner Text vorgeskriptet, ist auch kein Change.
Ja, jetzt gerade, wo du sagst, ich habe dir doch die E-Mail am Freitag geschickt, Annika. Ich erlebe es auch ganz oft, dass man als Führungskraft oder als jemand, der in so einem Projekt ist, diesen Wissensvorsprung einfach vergisst. Ja, aber da haben wir ja vor 3 Wochen im All Hands 2 Minuten die Präsentation drüber gehalten. Warum fühlt ihr euch denn nicht abgeholt? Das hängt auch mit diesem Erwartungshaltung formulieren. Und ich möchte so frech sein und sagen, manchmal auch Faulheit der Führungskräfte zusammen. Ne? Ist ja viel einfacher, wenn ich da einmal eine Präsentation schicke.
Genau, und die habe ich auch vorformuliert und vorgeskriptet. Und wie oft macht man das auch, wenn ein Projekt losgeht, mit oder ohne Titel? Dann machen wir den North Star und die Vision erarbeiten wir ganz schön. Dann kommt noch eine schöne Marketingfolie drauf und noch ein bisschen grafisches Design und alles ist fancy und richtig ist cool mit dem Slogan und Logo. Aber ist das authentisch? Haben die Führungskräfte wirklich verstanden, was hier gerade passiert? Wenn man ihnen das jetzt wegnimmt, können sie das wirklich artikulieren? Und wenn die Kolleginnen und Kollegen das verankert haben, wenn die wirklich das leben und das als Vorbild einfach in den Alltag mit integrieren, dann sind sie wirklich diese Vorbildfunktion, von denen wir so gerne sprechen. Wenn sie nur ihre Marketing-Slides ausholen und, wie du gesagt hast, den All-Hands da zitieren, das ist nicht ansatzweise authentisch. Die Leute verstehen ja auch, was ist gutes Marketing in die Organisation rein und was ist wirklich jetzt gelebter Wandel. Und da fangen wir oft an. Das ist der Punkt, wo die Leute sich am meisten verdrücken wollen, weil die Mitarbeiter sollen doch, nicht ich als Führungskraft, jetzt mal ganz ehrlich. Und da mit diesem Mythos aufzuräumen, das ist eines der größten Baustellen, die ich habe. Und erfolgreich ist, wenn es vorgelebt wird, wenn die Mitarbeiter das auch abkaufen. Erwartungsmanagement heißt auch nicht, immer alles ganz nett zu formulieren, im schönsten 5. Konjunktiv, sondern auch zu erklären, warum wir etwas tun, wenn es mal ein bisschen wehtut, für alle Beteiligten. Was steckt dahinter? Und auch das muss man aushalten können als Organisation. Auch da brauchen wir wieder Vorbildfunktion. Und das dauert eine Sekunde.
Ich finde, aus allen Punkten, die du jetzt genannt hast, kommt auch wieder hervor, dass Change Management, egal wie gut und egal wie ganzheitlich man das Thema ausführt, an irgendeiner Stelle zu Widerständen führen wird. Wie gehst du eigentlich damit um? Also was machst du in deiner Rolle im Change Management, wenn du Widerstände hast, wenn du so richtig auf Granit beißt?
Initial, und das ist jetzt, was ich tue, ich freue mich erstmal über Widerstände. Weil da setzt sich einer mit dem Thema auseinander und es ist für mich eine Einladung zum Dialog. Darüber freue ich mich erstmal. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, die Unternehmensführung meistens nicht und die Mitarbeiter meistens auch nicht. Und Widerstand heißt einfach nur, dass es etwas in mir regt, an Emotionen, an Irritationen, über die wir reden können. Insofern freue ich mich darüber. Was mich viel mehr irritiert und was viel härter ist für mich als Change-Managerin zu knacken, ist die Leute, die ich nicht einordnen kann. Es gibt ja die Hyper-Hyper-Leute, die sich freuen. Es gibt die Widerstände, über die wir gerade kurz gesprochen haben. Aber es gibt auch immer diese graue Matte, wo ich nicht weiß, wo sind denn die jetzt eigentlich? Und die rauszufinden, das ist das wirklich Spannende. Weil die sind auch sehr kraftvoll in ihrer Masse, oft unterschätzt. Und wenn die aktiv werden können, in welche Richtung auch immer, dann kann das ganz schön implodieren. Das heißt, für mich gucke ich eigentlich oft in den menschlichen Dialogen, wo sind die Leute, die sich so möglichst unterm Radar verhalten, die man nicht einordnen kann. Die finde ich ziemlich spannend und ziemlich cool aus Change-Sicht.
Das heißt, es sind gar nicht aus deiner Perspektive immer die Leute, die so total anti sind, auf die man sich fokussieren sollte, sondern du sagst, es gibt noch eine viel spannendere Gruppe, und zwar die ganze Grauzone, die sich gar nicht klar positioniert.
Ja, ist wie in der Schule, ne? Man hat immer geguckt auf die Streber, erste Klasse, die gestreckt haben, oder die Versetzungsgefährdeten, ne? Aber so der Dreierkandidat, der ist gemütlich durchgekommen. Und da wusste man nie, das ist der in der Schule, der am meisten gespickt hat, der am meisten rumgekippelt hat, am meisten Ärger gemacht hat, ne? Aber der ist so durchgeflogen und so ein bisschen. Da wusste man nie, ist der Potenzial zu 2 oder 1 oder ist er nächstes Jahr runter von der Klasse? Und das rechtzeitig zu erkennen, die finde ich halt besonders spannend, weil die sind halt an sich super clever. Die sind ja auch nicht grau, weil sie es nicht besser wissen, sondern bei sehr vielen, was ich im 2. Jahrzehnt jetzt Beratertätigkeit mitkriege, die sind schon sehr clever, dass sie einfach sich auch bewusst so bedeckt halten, die grauen Mäuse da sind. Es ist jetzt nicht so, dass die so einfach grau sind, weil sie nicht wissen, was hier passiert, sondern die einfach mal gucken wollen und dann sich spontan für eine Richtung entscheiden. Und die mitzukriegen, das ist das Coole. Das macht wirklich den Job spannend. Und nein, ich fange jetzt nicht an, Psychoanalysen zu machen, wer, wieso, weshalb, was tut, nach welchem Change-Modell, sondern das ist einfach zwischenmenschliche Interaktion mit Empathie, um zu gucken.
Vor allem die Leute, die so öffentlich gegen eine Veränderung sind, die kannst du ja auch ernst nehmen im Sinne von, du gehst dahin und sprichst mit denen und sagst, hey, vielen Dank für deine kritischen Ideen, lass uns doch mal drüber reden, was deine Sorgen sind und alles, und kannst die ja dann am Ende praktisch mit auf deine Seite holen für den Change, weil du die ernst genommen hast. Ich finde auch, das Schwierige ist ja, wenn der graue Dreierkandidat oder Kandidatin nicht sagt und dann mit völlig validen Punkten um die Ecke kommt, aber halt 4 Monate zu spät und du dir denkst, ja, I didn't know. Und was machst du mit denen? Also hast du einen Trick, was ich mit den Dreierstudentinnen mache?
Ist wie in der Schule. Setz die einfach in die erste Reihe und beobachte sie mit, weil das irritiert ihn. Indem man ihnen einfach Aufmerksamkeit schenkt. Oft sind sie ja gewöhnt gewesen, als Dreierkandidat mitzulaufen. Sobald ich aber denen Aufmerksamkeit gebe, und das kennen die oft gar nicht, da kommt ganz schnell Motivation raus, in welche Richtung auch immer sie schießt. Aber sie zu erkennen und mit auf die Bühne zu heben, ungefragt, nicht bloßstellen, ich meine nicht bloßstellen, aber ihnen einfach für sie da zu sein, wohlwollend, hilft ihnen doch, zu zeigen, wo gerade ihre Denkrichtung ist, wo sie gerade stehen. Und das ist das Einfachste. Weil oft ist es ja so, ach, der Dreierkandidat, um den kümmere ich mich später, weil 4er ist ja gefährlicher und den 1er müssen wir mitnehmen, weil ich brauche ja meinen Role Model. So, Change. Einfach. Wenn ich aber die Zeit nehme für diese große graue Masse, das sind oft 60%, so, wenn man mal Zahlen haben möchte. Wenn man denen in den Raum geht und denen die Aufmerksamkeit schenkt, das ist das Einfachste, was sie irritiert und auch motiviert zur gleichen Zeit.
Ich liebe immer, wenn wir wiederkehrende Themen in unserem Podcast haben, Annika. Und ich finde gerade dieses Thema, schau nicht nur auf die Lauten, ist ein ganz oftes Thema, was wir haben, als wir über die Gehaltsbänder geredet haben und Performance Management und auch Kulturmanagement, wo man immer sagt, nimm nicht immer nur die 1er und die 5er Kandidaten, um in der Schule zu bleiben, sondern stell sicher, dass du alle hörst. Und ich finde einfach total schön, dass das auch wieder im Change Management so wichtig ist. Wholesome HR-Moment für mich, möchte ich sagen.
Ein ganz toller Moment, den ich im HR jetzt momentan diskutiere, ist auch, welche Rolle spielt HR in der ganzen Geschichte, wenn es um Wandel geht. Und ich habe einen sehr coolen Kunden, der hat neulich zu mir gesagt, boah, hoffentlich, wenn Sie nachher in die Tiefgarage gehen, Frau Schmutzler, stechen Sie mir nicht die Reifen auf, weil ich habe das Change-Management-Team bei uns im Unternehmen gekillt. Und warum fand ich ihn großartig? Warum hat er das gekillt? Er hat das, die Funktion im HR, das Change Management dort gekillt. Und das finde ich großartig, dass da hat er bei mir 1000 Pluspunkte und 1 Plus mit Sternchen in der Schulnote gekriegt. Finde ich großartig. Was hat er gemacht? Er hat das HR und auch das Change Management in die Business-Funktion mit reingebracht, dass es eingebettet ist. Und das ist einer meiner Lieblingsmetaphern. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, damals, once upon a time. Wenn Oma Kuchen gebacken hat, gab es ja Sachen dazu. Dann gab es immer auf dem Kuchen ganz viel Sahne. Heutzutage, wo jeder auf seine Figur achtet, nimmt ja keiner mehr Sahne. Aber eigentlich hat sie schon ziemlich cool geschmeckt damals, wenn man ehrlich, so richtig geil. Und essen würde ich sie auch nur, wenn Oma noch neben mir sitzt. Und so ist für mich Change Management. Wenn es die Sahne auf dem Kuchen ist heutzutage oder nebenan, dann wird sie weggestrichen, ist anstrengend, weil passt nicht rein, ist fettig, ist anstrengend, ist teuer, ist Aber eigentlich weiß ich, dass ich es ziemlich cool finde. Schaffe ich es aber, das Change Management so in den Kuchen reinzubacken, in die Organisation, in die Business-Funktion, dass es einfach mit dabei ist im Kuchen, sagen alle, coole Geschichte, ziemlich geil, will ich mehr. Und das ist für mich das Change Management. Wenn ich schaffe, es einzubetten, das ist nicht so dieses Add-on. Und jetzt machen wir on top nochmal Change Management. Das ist die Sahne, so die extra 1000 Kalorien, die keiner mehr Platz hat. Sondern es ist einfach mit dem Kuchen drin, sagen alle, ja, da möchte ich mehr von haben. Das möchte ich mir da genießen. Das ist gut. Und da möchte ich mit meinem Change Management hin. Deswegen finde ich diesen CHRO, der das gekillt hat, finde ich total cool. Der hat meine Metapher vom Kuchen und Sahne total reingespielt und das ist das, was ich am liebsten mag.
Ist wie unser Innovation Manager, ne, Annika?
Ja, ich bin auch absolut kein Fan davon zu sagen, man baut ein komplett separates, isoliertes Team irgendwo hin und das sind jetzt die Changes. Die machen Change in der Organisation und nur die, sondern einfach zu sagen, wie ist denn meine Grundhaltung zum Change Management und wer sind so meine Impulsgeber, Impulsgeberinnen durch die Organisation, damit das von alleine durch die verschiedenen Bereiche durchgedreht wird?
Genau, wir sind ja alles Changies im Unternehmen.
Ja, und es ist auch wieder so ein Verantwortungsgefühl, ne, um beim Kuchen zu bleiben. Wenn ich die Sahne esse, weil die Oma zuguckt, dann ist die Oma schuld, wenn ich dick werde. Und genauso, dann hat HR den Change halt nicht hingekriegt. Oder der Innovation Manager oder Managerin die Innovation nicht. Also ich bin gespannt, ob du das bestätigst oder nicht, aber es ist ja genau wie Kultur. Ich kann ja nicht als HR alleine für die Kultur verantwortlich sein, genauso wie ich nicht alleine den Change des gesamten Krankenhauses treiben kann als Change-Person.
Aber es ist doch so einfach, ne? Es ist ja dieses Born to Fail. Klar kannst du das dann machen. Und wenn es dann nicht geflogen ist, hast du halt gescheitert und hast es nicht hingekriegt als HRler. Herzlichen Glückwunsch. Aber schuld waren ja immer die anderen. Das ist relativ einfach.
Ich muss gerade so lachen, ne? Es gibt einfach so viele verschiedene Beispiele, die ich halt auch schon so oft einfach gehört habe mit diesem Schuld. Oder wo halt einfach ein Change-Projekt halt so richtig auf die Fresse geflogen ist, weil einfach so viel Mist darum passiert ist.
Und das auf Diät zu setzen, ne? Das ist Change-Management, das ist nicht viel für uns. Wann ist Change-Management erfolgreich? Es ist nicht viel, was du tun musst als Change-Manager. Du musst nur präsent sein und authentisch sein und dir nicht alles an Ballast anlasten lassen, was man dir mitgibt und gucken, wie sieht die Zukunft aus, wohlwollend. Und dieses wohlwollend, damit meine ich nicht Kuschelkurs, das wird auch oft mit Empathie falsch verstanden. Ja, ich bin empathisch, das heißt aber noch lange nicht, dass ich das mache, was ihr beide euch von mir wünscht, sondern einfach diesen Business-Zweck zu verstehen und mit Bedacht wohlwollend die Zukunft zu gestalten. Und welche Rolle habe ich denn da drin? Und nicht immer hat man eine aktive Rolle da drin. Und das ist auch okay, wenn ich das euch transparent erkläre, dass die Zukunft, was wir gemacht haben, ihr wart erfolgreich in der Vergangenheit, aber die Zukunft mit dem, wo ihr gerade unterwegs seid, könnt ihr halt aktiv nicht mitgestalten. Und dann können wir gemeinsam gucken, wo kann eure Rolle hingehen. Aber dieses transparenten Dialog, das kennen ja viele gar nicht. Man fragt danach und wenn er so anfängt, ist man irritiert und bricht ganz schnell ab. Und das ist der Change, da müssen wir hinkommen. Dass die Leute sich darauf freuen, wohlwollend die Zukunft zu gestalten. Diesen Hunger nach mehr.
Aktuell kriege ich immer wieder Diskussionen mit der Fragestellung, wie viel Change verträgt eigentlich so eine Organisation? Was können wir noch an mehr on top an Change machen? Wann wird's zu viel? Ich finde es total schwierig zu sagen, man quantifiziert jetzt mal den Change und der geht dann von, hatten wir jetzt gerade auch schon, von hier bis da und dann ist der Change jetzt quasi vorbei und dann können wir wieder einen neuen Change anfangen. Aber ich finde diese Frage per se schon spannend zu sagen, wie viel Change verträgt eigentlich eine Organisation gleichzeitig? Wie ist da so dein Blick drauf, Susanne?
Wie viel Change braucht eine Organisation? Mit welchem Grund? Wenn man sich anguckt, warum Change oft initiiert wird. Ja, es gibt externe Faktoren. Und dann kann man sich aber auch die Karrierelaufbahn von Projekten, von Führungskräften angucken, wer wann wie was durchpushen möchte, um das mal radikaler zu formulieren. Und dann wird ganz viel auf die Organisation runtergekippt. Entweder Aktionismus extern getrieben oder Führungskräfte wollen irgendetwas und dann soll etwas ganz schnell passieren, weil das zahlt ja dann auch oft zufälligerweise auf meine Agenda mit ein. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Was muss passieren? Was kann man auf Diät setzen? Und wie viel kriegt denn ein Mitarbeiter in welcher Form auch mit? Manche Change-Sachen, die laufen auch im Hintergrund mit, wo der Mitarbeiter gar nicht so betroffen ist, wo es einfach nur dramatisiert wird für das Narrativ der Karriere von anderen Kollegen, die eine Agenda haben, was auch nicht schlimm ist. Dann gucken wir uns das erstmal an. Dann gucken wir uns das auch an, wie spielen denn die ganzen Change-Elemente zusammen? Gibt es da ein übergreifendes Ziel, was man auch verstehen kann? Dann kann man auch mehrere Initiativen parallel laufen lassen, wo auch die Leute zum Teil mehrfach betroffen sind, wenn sie verstehen, warum passiert etwas und was ist das große Ganze? Was bedeutet das für mich? Irritiert sind die Leute in meiner Erfahrung, wenn sie nicht wissen, warum passiert etwas mit mir? Wo geht die Reise hin? Und was habe ich denn davon? Und welche Rolle habe ich denn dabei? Wir sind ja die meisten, ich glaube, die den Podcast hier, die uns hier hören, uns inklusive studierte Menschen, die Spaß hatten, damals Karriereambitionen zu entwickeln und sich weiterzuentwickeln. Aber das ist ein Teil. Wir sind ein Teil von der ganzen Belegschaft, die arbeiten. Es gibt Kollegen und Kollegen, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die sind einfach damit beschäftigt, ihre Miete zu zahlen, damit sie ihre Familie zu ernähren. Den interessiert der Unternehmenspurpose und warum wir jetzt eine Strategie 2030 haben, relativ wenig. Die wollen sicher gehen, dass sie 17.30 Uhr zum Dackelclub gehen können, sich um ihren Sport kümmern können und ihre Familie satt kriegen. Und die sind genauso wichtig, die mitzunehmen. Und wenn wir denen erklären müssen, was ihr Beitrag ist, damit sie genau diese drei Sachen machen können, das hilft denen. Und nicht, du zahlst auf die Vision 2030 mit ein. Ist jetzt meine Familie satt oder nicht? Kann ich zum Dackelclub gehen? Ja oder nein? Das sind die Fragen. Und da die Leute abzuholen, das ist das Spannende, diese Brücke da zu bauen. Das Change Management wird ganz oft unter Akademikern verankert. Und dann wird ganz viel darüber geredet, über Modelle, wie Leute so ticken. Die Realität ist nicht so. Menschen ticken nicht so. Die wollen einfach nur verstehen, was ist denn jetzt los? Sprich mal mit mir.
Auch hier wieder Full Circle HR, ungeschminkt Moment. Das passiert ja ganz oft. Also ob du jetzt über Gehälter redest und wenn dann die Geschäftsführende irgendwas erzählen von, ja, das sollte nicht nur transaktional sein, sondern man kann ja auch ganz viel lernen und was man sich entwickeln kann, wo ich mir denke, wenn ich in der Logistik sitze, dann ist das ein transaktionaler Job, wenn du mich nach Stunden bezahlst. Ich hatte jetzt auch mal eine Unterhaltung mit einem Geschäftsführer, der gesagt hat, ja, die Leute brennen nicht genug. Ich möchte, dass die mehr brennen für die Firma. Und dann sage ich, ja, wofür sollen die denn brennen? Also was ist denn das Ziel? Ja, dafür, dass wir Geld verdienen. Und dann denke ich, nee, dafür, dass du Geld verdienst. Ich fand das so surreal. Das
ist zum Thema zum Thema Miete, ne?
Genau.
Wenn Geld verdienen, damit ich meine Miete zahlen kann.
Ja, aber auch so dieses brennt dafür, dass die Firma erfolgreich ist, ohne Gewinnbeteiligung, dafür, dass meine Firma erfolgreich ist. Und da habe ich schon irgendwie gedacht, die Welt besteht doch nicht nur aus diesen fünf, im besten Falle fünf Inner Circle-Mitgliedern, die da irgendwelche Gewinnbeteiligungen haben. Genauso wie du sagst, wir haben nicht nur die Akademikerinnen oder die Leute, die einfach brennen für ihre Arbeit, sondern vielleicht müsste ich einfach meine Miete am Ende des Monats bezahlen und der Rest ist mir gerade auch relativ egal.
Die machen auch ihre Arbeit gut. Wenn wir jetzt das klassische Ding ist gerade, kommen wir rein als Change Manager, Effizienzsteigerung. Wir brauchen Effizienzhebel und dann alles Effizienz, Effizienz, Effizienz. Nee, nicht vergessen, es gibt Leute, die fühlen sich wohl mit ihrer Arbeit in der Routine, die sie haben. Um wieder bei dem Beispiel 17.30 Uhr Dackelclub zu bleiben. Das ist denen einfach wichtig, dass sie ihre Miete gezahlt kriegen, die machen ihre Arbeit, die sie jetzt machen, auch richtig gut. Aber sie haben halt nicht diesen Hunger nach Karriere, nach Effizienzsteigerung. Ich muss 30% effizienter arbeiten. Warum, wieso, weshalb? Wichtig ist, dass ich meine Arbeit gut mache bis 17.30 Uhr, weil dann habe ich ein anderes Commitment. Und das zu verstehen oder die Leute mitzunehmen, das ist das Interessante. Besonders auch, was ich ja zum Anfang mal versucht habe, der Arbeitsmarkt ist ja noch sehr arbeitnehmerfreundlich. Die Leute, die drin sind, die kann man jetzt auch nicht zur Effizienz jetzt quasi prügeln in der Form, sondern einfach nur zeigen, wie sich etwas verändert, um mitzumachen. Und das ist das Spannende. In anderen Ländern, wo sie 6 Wochen Kündigungsfrist haben oder 2 Wochen Kündigungsfrist haben, wo sie rausgekegelt werden können, das haben wir in Deutschland nicht, sondern wir haben ja hier wirklich die Dackelclub-freundliche Arbeitskultur, wo wir auf sowas Rücksicht nehmen dürfen, können, müssen und sollen. Und das ist das Interessante im Change Management da, die Unternehmensfähigkeit, weil ich kann ja die Führungskräfte auch zum Teil sehr verstehen, wenn wir von Gott und die Welt auf nur China, USA oder so überholt werden, weil die einfach schnell etwas auf die Straße kriegen und unsere Leute sagen, nö, will ich nicht, finde ich doof. Da die Balance zu finden, das zu mitigieren, das macht oft ganz viel Change Management.
KI ist ja ein Thema und ein Change-Katalysator, der gerade in aller Munde ist. Auch du hast ja letztens eine Studie zusammen mit PwC veröffentlicht. Da geht's um das Thema Change Management im Wandel durch KI. Was waren so die zentralen Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast?
Das ist die Hopes and Fears Studie, die wir jetzt auch zum mehrfachen durchgeführt haben. Ungefähr in 50 Ländern, Regionen von der PwC, wo wir tätig sind, wie auch ungefähr 50.000 Mitarbeitende haben wir da befragt. Bewusst keine Führungskräfte. Hopes and Fears, worum geht's denn da? Welchen Einfluss hat jetzt die KI, die künstliche Intelligenz, auf den Arbeitsmarkt? Und wie fließt das rein in den PwC-Slogan Value in Motion? Das heißt, wie können wir denn Mehrwert generieren, wo alles doch in der Flux in Bewegung ist für ein Unternehmen? Und super spannend fand ich als einer der Erkenntnisse, künstliche Intelligenz, das ist jetzt wirklich länderagnostisch, regionenagnostisch, sondern für alles, was rausgekommen ist, dass in Führungsetagen KI hoch und runter genudelt wird. Ganz großes Thema, ne, Annika, was du gerade gesagt hast, Effizienzsteigerung, Geschäftsmodelle neu, blub, 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 ganz viel Aktionismus, was muss passieren. rausgekommen ist bei den Mitarbeitenden, ja, ja, schon klar. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt so viele Unterschiede gibt zu dem, was heute rausgekommen ist und wie sich meine Arbeitswelt in 3 Jahren verändern wird. Weil ja, jetzt hat sich ein bisschen was verändert in den letzten 12 Monaten. Haken dran. Aber so die großen Effizienzsteigerungen und alles, was jetzt kommt, dass ich in 3 Jahren meinen Arbeitsplatz gefährdet sehe, dass ich jetzt denke, die Jobwelt, meine Jobdescription, meine Rolle hat sich so verändert, dass ich nicht mehr relevant bin, das ist bei den Mitarbeitenden noch gar nicht angekommen. Und es ist die Frage, warum? Überdrehen die da oben in den Führungsetagen, auf der Bühne, in den Medien, wenn über so viel über KI geredet wird und die Mitarbeitenden haben es noch nicht verstanden? Oder schaffen sie es nicht, die wirklich den Sense of Urgency, also die wirklich die Dringlichkeit zu erklären, die Leute mitzunehmen? Aber das ist so einer der großen Themen, die aufgefallen sind. Genauso auch, wie sie ja wirklich glauben, in dieser Umfrage, dass nur 50% oder noch nicht mal 50% glauben, dass der technische Wandel Einfluss auf ihren Job hat. Und das ist ja schon eine gewisse Gelassenheit, wo ich mir sage, wow, woher habt ihr die? Frage ich mich auch als Führungskraft, was macht euch da so sicher? Und jetzt, wie kann man auch das wieder im schönen deutschen Kontext so artikulieren? Weil wir haben ja zumindest bei den größten Unternehmen immer unseren Betriebsrat mit im Hintergrund mitlaufen. Und wenn der von Effizienz hört und wenn der von Technologiefortschritt hört, denkt er auch natürlich gleich an seine Arbeitnehmer, was auch komplett richtig ist. Aber wenn unsere Leute da schon oder die Arbeitnehmenden so entspannt sind, was heißt das jetzt? Wie können wir da ein anderes Bewusstsein schaffen? Und eine dritte Erkenntnis ist auch, oder was ich total spannend fand, ist, unsere Lieblingsgeneration, die Generation Z, die fühlt sich emotional ermüdet. Auf der anderen Seite ist sie sich aber auch sicher, dass sie den ganzen technologischen Wandel genau gut richtig hinkriegt. Ja, was denn nun? Und das ist wieder so eine schöne Sache, wo ich auch sage, auch von Zeiten von KI, was heißt das jetzt für Führungskräfte, was heißt das jetzt auch für HR? Wir Menschen, die Arbeitnehmer sind, brauchen, besonders in der Generation Z, immer noch empathische Führung. Leute wirklich mitnehmen, verstehen und zu klären, was heißt jetzt technologischer Wandel, was kann jetzt noch rauskommen in der Ungewissheit, weil wir gar nicht wissen, was ist jetzt wirklich nachhaltig in der KI verändert. Wie viele Jobprofiles werden sich wirklich wie doll verändern, in welcher Form radikal? Bis jetzt wird ja viel geredet. Und wir haben es ja auch in sämtlichen Unternehmen. Ne? Wenn man sich manchmal von Kollegen verabschieden muss, darf, kann, möchte, wird ja in anderen Bereichen genauso schnell auch wieder aufgebaut. Insofern ist es ja einfach nur eine natürliche Evolution, wo jeder eine Chance hat, sich auf dem Arbeitsmarkt ja neu zu definieren. Man kann das radikal sagen, du hast keinen Job mehr, oder ich gebe dir die Möglichkeit zu gucken, wo sind deine Stärken, wo kannst du neue Potenziale entwickeln. Aber das ist so ein bisschen, das ist die Hopes und Fear-Studie von PwC gerade, die ganz frisch auf den Markt gekommen ist.
Wenn es darum geht, ob die Leute einschätzen können, wie ihre Jobs sich technisch verändern oder wie ihre Jobs sich durch KI verändern, das ist natürlich ein Riesenthema. Ich, Devil's Advocate in der Rolle kurz, habe manchmal das Gefühl, dass die Erwartung an KI völlig übertrieben ist. Es ist vor ein paar Wochen so ein Meme durch Reddit gegangen, wo jemand gesagt hat, lieber ChatGPT, mach mir bitte ein Alphabet und male mir zu jedem Buchstaben auch ein Bild. Also A, Apfel, B, Banane, ne? Ja, ihr versteht. Jeder, der sich das anguckt, dem wird sehr schnell klar, dass ChatGPT nicht alle Jobs ersetzen wird, weil das einfach gar nicht funktioniert hat. Und das ist ja eine sehr einfache Aufgabe, zu sagen, Buchstabe, Bild. Ich frage mich manchmal, wie viel ist da Wunschdenken, zu sagen, wir lassen das jetzt alles von KI machen, wird schon gut gehen, weil auf den ersten Blick es ja auch total gut aussieht, zusammen mit der Tatsache, dass ja auch die KI von sich selber lernt und irgendwie auch zumindest laut der Community schlechter wird, wissend, dass KI nicht nur Large Language Models sind. Aber gerade in dem Bereich habe ich das Gefühl, es wird völlig überschätzt, wie viel ChatGPT uns am Ende hilft, von Texten schreiben bis zu irgendwelchen Analysen.
Das denken sich auch so viele Mitarbeitende, was du gerade sagst. Warten wir mal ab, was wirklich sich verändert und in welcher Qualität. Wo spielt jetzt noch der menschliche Faktor mit rein, was wir jetzt nicht durch die KI ersetzt bekommen? Und dieses, nennt es jetzt mal bewusst, Modell aussitzen, ist auch eine Arbeitseinstellung, die einige noch haben bei uns, die auch völlig okay ist zeitweise, wenn manche auf der Bremse sind. Weil dieser Aktionismus, wenn jetzt ein Unternehmen sagen würde, es glaubt nicht an die Zukunft mit KI, so ein Statement mal von einem Unternehmen rauszulocken, good luck, wenn ihr das hinkriegt in Deutschland oder generell jetzt gar, ne? Darfst du ja gar nicht sagen. Darfst du nicht sagen. Vor ein paar Jahren durfte keiner was gegen Diversity Inclusion sagen, weil sonst warst du auf der Shitlist. Sustainability war so ein Thema und Agility war auch so ein Thema, ne? Und jetzt ist es halt mal KI. So, jeder darf mal so seine Zeit haben, wo du auf der Bühne bist. Und dann, glaube ich, muss man sich aussortieren. Es gab eine Zeit lang, da musste alles agile sein, ob Agilität sinnvoll war oder nicht. Es musste agil sein. Dann musste alles Diversity Inclusion. Und wenn man das nicht an irgendwelche KPIs gehalten hat, ob die Sinn ergeben haben oder auch nicht, egal, hast du Ärger gekriegt. Und so denke ich, ist halt auch mit KI. Jetzt muss man als Unternehmen etwas machen auf den Markt, sonst ist man nicht mehr relevant. Aber es ist die Frage, was muss ich wirklich tun, in welchem Umfang und wie sehr kann ich auch meinen Mitarbeitern gucken, was hilft denn wirklich jetzt, um dem Unternehmensziel näher zu kommen? Ob das jetzt Customer Satisfaction ist, ein Produkt herzustellen. Du hast ja vorhin gesagt, die Leute, die an der Logistik, die am Band stehen. Was hilft jetzt wirklich und wo muss ich auch als Unternehmen sagen, ich vertraue meinen Mitarbeitern so, dass es auch da die manuelle Arbeit einfach das Wichtige ist und nicht das KI-Getriebene. Und das auszuloten, diese Ruhe dazu haben, das ist auch Change Management, wo wir oft gucken, Sachen auf Diät setzen. Man muss nicht alles mitmachen, man muss bewusst Entscheidungen treffen und auch aushalten, dass man auch mal sagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Es gibt das schöne Beispiel jetzt aus der HR-Welt mit dem Recruiting. Wer schreibt noch eine Stellenbeschreibung selber? Wie viele Leute, die sich bewerben, schreiben ihre Bewerbung noch selber. Aber trotzdem sucht ihr authentische Kolleginnen und Kollegen für euer Unternehmen. Da treffen zwei, die durch KI generierte Job Description trifft auf Bewerbung. Und eigentlich sucht ihr einen Menschen, der authentisch seine Stärken, Schwächen, Neugierden, Themen, Fehler hat, der Unternehmen mitgestalten kann. Ja, was denn nun?
So ein bisschen wie die Dead-Internet-Theorie, ne? Dass irgendwann nur noch die KIs miteinander reden.
Also ich finde das total spannend, weil ich hätte neulich einen Vortrag mit hören dürfen, worum es in Shared Leadership mit KI und einer Person. Stellt euch mal vor, eure Rollen würden jetzt geteilt werden. 50% keine Ahnung, Annika und 50% macht ein Agent mit.
Also es ist ja unbestritten, dass du durch KI ganz viele Vorteile hast, ne? Und ganz viel Monkey Work wegmanagen kannst. Und ich glaube, das muss man auch machen. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass wir nicht an den Punkt kommen, wo ich nur noch mit einem Service-Bot rede.
Aber auch die Monkey Work ist ja auch eine Grundausbildung zu mehr. Sei es in der Beratung jetzt, ne? Sei es in anderen Unternehmen, wenn du dich erstmal durch diesen ganzen Krempel durchgewühlt hast mit Analysen, natürlich ist das nicht sexy. Aber wie gesagt, manche Leute wollen ihre Miete zahlen und zum Dackelclub gehen. Für die ist das wichtig, dass sie sowas machen. Die wollen nicht den Sexappeal. Und für Leute, die den Sexappeal für später wollen, die verstehen oft gar nicht die Grundlagen, was es denn überhaupt heißt, durch so einen gewissen Datenmengen sich durchzuwuseln oder sämtliche anderen Arten zu machen, die auch mal monoton und stumpf sind. Die wissen das einfach nicht. Insofern, ja, Monkey Walk reduzieren, aber in welchem Grad, in welcher Form? Und wenn wir uns dann denken, dieses Beispiel wird ja wahrscheinlich überall genannt, ist, als wir noch Führerschein gemacht haben, wir noch Karten lesen konnten und ausgedruckt haben, wo wir langfahren müssten, Karten lesen. Wer kann denn heute noch Karten lesen? Wer weiß, wo es hingeht, in welchem Stadtteil du dich befindest?
Habe ich jetzt gelesen, dass die SchülerInnen keine Uhrzeit mehr lesen können. Also die analogen Uhren. Ja, das stimmt schon. Also ich hatte, ohne dass wir jetzt zu tief reingehen, ich habe jetzt mit dem ChatGPT irgendwelche Excel-Formen gemacht und natürlich hilft er dir, aber du musst schon wissen, wie Excel-Formen funktionieren, damit du die Fehler findest. Und deswegen, du hast total recht, einfach ohne Monkey Work draufsetzen, dann findest du es nicht. Danke, das war meine Frage zu dem ersten Take.
Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen, bevor wir so langsam zum Ende der Folge kommen, die mich interessieren würden. Wie genau verändert sich eigentlich das Thema Führung und Change Management durch den aktuell wahnsinnig schnellen Wandel mit der KI? Ist Führung noch aktuell so gänzlich anders, was wir tun müssen? Oder ist das eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen?
Man könnte das auch schon dramatisieren, dass jetzt alles so viel anders ist. Nö, gar nicht. Es ist ein anderes Bewusstsein jetzt, was Führungskräfte jetzt wirklich auf die Bühne mitgehoben werden, was ich ja gut finde, weil sie sich selbst so den Tatendrang der Wichtigkeit auf die Fahne schreiben, weil auch die natürlich Angst haben, was mit ihrer Rolle passiert oder auch nicht, weil auch da kann ja KI ihnen auch einiges viel transparenter auch wegnehmen, was, ne, Monkey Work gibt's ja nicht nur auf unteren Karriereleveln, sondern auch auf höheren Karriereleveln. Wenn man nach Daten, Zahlen, Daten, Fakten gefragt hat mit Transparenz, da kann es ja KI auch viel schneller, viel zuverlässiger und für alle zugänglicher. Natürlich fühlen sich da auch einige Führungskräfte in ihrer Rolle bedroht. Das heißt, sie brauchen auch ihre Daseinsrelevanz. Und diese Daseinsrelevanz können sie jetzt im Positiven nutzen, indem sie die Empathie, das Mitarbeiter mitnehmen, führen, aktiven Führen ausleben oder eben dramatisierendes Fernhalten. Was ich ja dabei spannend finde, ist, wie viele Führungskräfte wollten denn wirklich mal Führungskräfte werden und wie viele sind es denn eigentlich geworden, bedingt durch ihre Rolle, weil sie hochbefördert wurden. Und das heißt, wir haben viele Führungskräfte, die ich zumindest wahrnehme, die gar nicht die Ambition hatten, als sie angefangen haben zu arbeiten, Führungskräfte zu werden, sondern die wollten einfach einen coolen Job haben, wo sie Impact haben, aber das Wort führen kam da selten drin vor. Und das den Leuten jetzt beizubringen, was heißt dann eigentlich führen, das ist das Spannende, wo ich sage, das wird immer wichtiger, wenn sie jetzt schon eine Führungsaufgabe haben, weil die haben ja immer noch menschliche Verantwortung, dass sie sich dessen bewusst sind und auch die einfachen Skills mitkriegen. Also es ist alter Wein in neuen Schläuchen mit einem neuen Bewusstsein, mit einem neuen Label drauf, wo nicht super viel Aktionismus es unbedingt rein muss, aber das Momentum genutzt werden kann, um wirklich bewusste Führung zu machen. Früher war es, glaube ich, sehr viel unterschwellige, war halt so top-down, ist halt so organisch mitgewachsen. Das war schon immer so, wenn vorher der das gemacht hat, ich habe übernommen, dann wird das genauso weitergemacht. Jetzt kann man halt aktiver mitgestalten mit der Hilfe von KI und das finde ich cool.
Ich finde es so schön, dass du sagst, das Rad ist nicht komplett neu erfunden, weil auch das finde ich so fast schon so ein bisschen nervig, wenn man so in diese LinkedIn-Welt irgendwie schaut. Ja, alle Personen sind plötzlich KI-Experten, wo ich mir denke, woher?
Eine Daseinsberechtigung ist mit Führungskräften. Ich muss sagen, wenn ich mir angucke, Change Management, das, was ich gelernt habe 2010, 11, sogar noch früher, über das Alter wollen wir ja nicht sprechen, bis jetzt, das hat sich nicht groß geändert. Der Mensch tickt seit tausenden von Jahren so. Glaubten wir wirklich, dass sie jetzt so plötzlich, nur weil KI jetzt vor der Tür steht, tada, und die ganze Psychologie und alles ist weg und Change Management und was war. Nee, genauso auch mit Führung. Also das ist eine Evolution und jeder hat so ein bisschen Angst, dass er nicht mehr gehört und gesehen wird, weil wir haben ja schon so ein bisschen diesen, wir wollen eine Daseinsberechtigung haben. Und deswegen gibt es auch die LinkedIn-Daseinsberechtigung dran, wenn man sich anguckt, wie viel Inhalt da drauf ist und wie viel da auch an Selbstdarstellung da ist. Das hat man in sämtlichen Medien, sämtlichen Couleuren. Und ich finde das einfach, ja, schmutzlerisch amüsant zeitweise, um das mal so zu formulieren. Und ich finde das niedlich, die loben wir dann, die liken wir dann, freuen wir uns, dass die einen Beitrag gegeben haben, ob der uns jetzt im Leben weiterhilft oder auch nicht. Ja, die sind glücklicher, insofern hilft es ja. Wenn so glückliche Menschen, finden wir alle gut.
Ich habe tatsächlich jetzt noch eine Neugierfrage, bevor wir zum Ende der Folge kommen. Wie nutzt du in deinem Team denn aktuell KI? Ergo, was genau machen diese 12 Agenten? Kann ich mir vorstellen, das sind virtuelle Analysts, sind Sparringspartner. Was genau sind diese besagten 12 Agenten?
Auch unterschiedlichst einsetzbar. Ich habe einen, das ist mein Freitagsagent, damit alle Reports ausgefüllt sind und haben alle meine Teammitglieder ihre Stunden richtig eingetragen, bis Überstunden Yoga reflektiert oder hoffentlich nicht reflektiert in den Timesheets, dass der einfach die ganzen Analysen da fährt, wer ist wo wann gebucht und wie lange, dass ich einfach nicht dieses Hinterherrennen habe. Und dann ist der auch soweit jetzt aber trainiert, dass der weiß, welche Personen ich potenziell auch zum nächsten Grade, zum nächsten Level sehe. Und dann hilft er mir zu coachen. Diese Person hat jetzt zum x-ten Mal wieder Fehler drin gehabt. Und hier ist noch eine Opportunity, die nicht so richtig gemacht ist. Der mir hilft, einfach da den Überblick in diesem großen Team zu behalten, dass die Leute optimal eingesetzt sind und auch ihre Hausaufgaben, ihre Arbeitshygiene da machen. Dann habe ich einen, der mir hilft, auch Angebote für Kunden mitzuschreiben. Der ist wirklich darauf trainiert, für die einzelnen Branchen, was ist wie, wo wichtig, da die besten Möglichkeiten als Diskussionsgrundlage für mich mit zu erstellen. Einer ist für mich, der hilft mir komplettos, mich durch das deutsche Arbeitsrecht zu wuseln. Vorher war ich in einem Unternehmen unterwegs, wo das Internationale sehr präsent war. Jetzt bin ich ja, wie gesagt, in der PwC Deutschland. Und Deutschland mit dem deutschen Arbeitsrecht ist schon, sagen wir es mal, sehr unique. Und ich möchte ja sehr viel client-facing sein. Ich möchte raus mit den Kunden den Wandel gestalten. Deswegen freue ich mich, wenn mir da jemand hilft, mich durch die ganzen Gesetzesgewusel von deutschen Arbeitsrecht durchzuturnen, bis zu Vorbereitung für Pitches, wo ich auch sage, hilf mir mal, nächste Woche habe ich eine wichtige Präsentation, wie kann ich mich da am besten vorbereiten mit dem und dem und dem. Und mein Lieblingscoach, Agent, er ist immer noch der auch weiß, dass ich in der Zukunft nicht nur einen Zwergdackel zu Hause habe, sondern auch Nachwuchs, der darauf achtet mit meiner Work-Life-Integration. Der darauf achtet, Susanne, von wegen deinen Microsoft-Anwendungen, die du genutzt hast und jeden angewendet hast, bin ich nicht sicher, dass du das noch mit dem Kind hinkriegst. So direkt hat sonst selten einer mit mir gesprochen. Der Agent tut's und das finde ich gut.
Ich finde es richtig schön, coole, erfrischende Use Cases, wie du KI bei dir im Team integriert hast. Und ich finde, eine Sache, die da rauskommt, ist, diese Agenten nehmen dir und nehmen euch gerade nichts weg, sondern unterstützen euch und sehen, wie genau können wir euch eigentlich gerade besser machen.
Manche Sachen kann ich auch einfach auch nicht so fragen. Ich leite ja das Team Deutschland, da kann ich jetzt nicht, wer erzählt mir jetzt mal das deutsche Arbeitsrecht mäßig? So, geht halt nicht. Genauso auch das ganze Micromanage. Ich will ja nicht Micromanage. Ich möchte einfach nur ein Gefühl dafür kriegen, wie mein Team auch autonom ohne mich arbeiten kann. Da hilft mir natürlich auch, wenn ich Zahlen, Daten kriege, die einfach nicht auf menschlichen Impulsen, wen nicht mag ich nicht gehen, sondern einfach Zahlen, Fakten basiert. Und das beruhigt mich ja auch. Unterschiedliche Mindsets, unterschiedliche Themen und das irgendwie zu objektivieren fürs nächste Karrierelevel, da hilft mir schon KI. Dass ich da nicht im Bias verfalle.
Ich möchte gern mit dem Wholesome KI für Work-Life-Balance enden. Das finde ich total schön, dass wir KI auch für sowas nutzen.
Solange du nicht nur Yoga machst und die KI alles tut, ist alles prima.
Kann die KI für mich Yoga machen? Das ist ja die Frage. Die KI mich stretchen.
Willst du das? Die kann dir zumindest so schöne Pläne zusammenstellen, dass du das auf dem Niveau bringt zum Yoga, das du dir vorstellst. Meine Generation Z hat dafür ganze Prompts entwickelt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr mitbekommt, sind wir jetzt nach einer gut gefüllten Folge so langsam am Ende. Und in guter alter HR-Ungeschminkt-Manier möchten wir auch heute nochmal, bevor wir uns verabschieden, mit unseren Key-Takeaways der heutigen Folge abschließen. Liebe Anjuli, magst du einmal starten und sagen, was ist dein Key-Takeaway aus der heutigen Folge?
Oh, finde ich richtig schwierig, weil wir so viel besprochen haben und gefühlt der Anfang der Folge so weit schon her ist. Für mich der große Key-Takeaway, wir müssen das Change-Management nicht die ganze Zeit Change-Management nennen, sondern geht ins Tun. Und gerade diese wohlwollende Lust, die Zukunft zu gestalten, finde ich so ein schönes Bild, dass wir positiv da dran gehen. Und das finde ich eigentlich ganz toll, wenn das die Change Agents auch genauso rüberbringen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns als HR in unserer Rolle als Mini-Change Agent, die wir ja doch auch schon mal haben, sehr mitnehmen können.
Liebe Susanne, was ist denn dein Key Takeaway aus der heutigen Folge?
HR ist gar nicht so schlimm. Ihr seid ja beides HRler. Und normalerweise in meinem Arbeitsumfeld habe ich ja überschaubar viel mit HR zu tun, sondern eigentlich eher mit Business-Funktion, wo der Change denn eingebettet ist. Und vorher war für mich HR mehr so ein zahnloser Tiger. Und jetzt freue ich mich wieder auf den Dialog mit Augenhöhe mit HR. So vielen Danke dafür.
Unser Geschenk an dich. Happy HR. Aber wie schön, das freut mich. Annika, was ist denn dein Key Takeaway?
Mein Key Takeaway ist, dass die grundlegenden psychologischen Bedürfnisse und Konzepte hinter Change Management, Überraschung, immer noch die gleichen sind, wie sie auch vor anderen, ich sag mal, technologischen, industriellen Revolutionen gewesen sind. Und so wie genau tickt eigentlich der Mensch, wenn es um Veränderung geht, sich überhaupt nicht verändert hat, sondern eigentlich gleich ist und wir das im Kopf haben sollten, wann immer wir sagen, wir möchten für Wandel, wir möchten für KI begeistern. Und darf ich noch einen sagen?
Du darfst zwei Key Takeaways haben.
Mega. Ich finde, sich nochmal ganz wichtig vor Augen zu führen, Change Management ist kein Selbstzweck. Wir sollten nicht sagen, wir wollen jetzt unbedingt zwingend Change Management, sondern sagen, wofür möchten wir uns eigentlich verändern? Was müssen wir ändern? Wer soll sich ändern? Und warum soll sich das Ganze eigentlich ändern? Also was genau ist das Ziel? Und wie kriegen wir Change Management da möglichst gut organisch reingebettet und stellen das vielleicht auch nicht immer so in den fetten Vordergrund, sondern sagen, wir versuchen einen reibungslosen Ablauf und einen reibungslosen Prozess, eine Reise quasi zu ermöglichen. Liebe Susanne, riesengroßes Dankeschön von mir, dass du heute da warst. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an der Folge wie wir. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt heute. Und Anjuli, willst du abmoderieren?
Ja, das mache ich gerne. Liebe Susanne, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg, nicht nur im Dackelclub, sondern auch bei dem Familienzuwachs. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch genauso gefallen, dass wir den exklusiven Deep Dive sozusagen hatten. Wie immer, Wünsche, Anregungen, Themen, schreibt uns gerne über LinkedIn oder an info@hr-ungeschminkt.de. Wir freuen uns über alle Nachrichten und liebe Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Happy HR!